HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Mein Name ist Daniela Baumeister, guten Tag. Er kochte für die Queen und für Staatsoberhäupter. Angela Merkel war mit Wladimir Putin in seiner Adlerwirtschaft in Hattenheim zu Gast. Franz Keller ist einer der meistdekorierten Sterneköche in Deutschland. Er hat sein Handwerk unter anderem bei Paul Bocuse und Jean Duclos gelernt. Er gehörte neben Eckhard Witzigmann zu der ersten Generation der Starköche, die deutsche Küche revolutionierten. Aber schon Ende der 1990er Jahre verabschiedete er sich ganz bewusst vom übertriebenen Sternehimmel und lebt seitdem konsequent in seiner eigenen Philosophie vom einfachen das Beste. Darüber reden wir im Doppelkopf heute in HR2 Kultur. Franz Keller züchtet heute auf seinem Falkenhof im Wispertal artgerecht und naturnah Rinder, Schweine, Kaninchen und ein paar Hühner, die er in seiner Küche verarbeitet. Und er fordert in seinem neuen Buch ein radikales Umdenken. Schluss mit der sinnentleerten Sterneküche, in der ahnungslose Kritiker das luxuriöse Ambiente höher bewerten als die Qualität der Produkte. Schluss mit der industriellen Nahrungsmittelproduktion, die den Respekt vor Tieren und Pflanzen verloren hat und die Menschen krank macht. Essen ist Politik und viel mehr als Nahrungsaufnahme. Bei Franz Keller ist Kochen ein Genusshandwerk und Essen ein Lebensgefühl. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dem Genusshandwerker Franz Keller. Hallo.
Danke, hallo.
Perfekter Genuss ein Leben lang. Wie geht das?
Immer dranbleiben, immer wissen, was gut ist, danach suchen auch. Ja. Aber das mit den Dekorationen und so, das lassen wir weg, weil das ist ja schon so lange her. Ich bin ja schon vor 25 Jahren ausgestiegen und habe da viele Höhen erreicht, klar, aber das war nicht mein Ziel. Und jetzt sind wir ja irgendwo anders zu Hause. Jetzt geht es einfach um die ursprüngliche Qualität und Dinge vom Einfachen das Beste, ohne Überhöhungen, ohne Zirkus.
Da könnten wir aber noch weiter zurückgehen, nämlich auf Ihr Umfeld, das schon ziemlich genießerisch klingt. Ich sag's jetzt noch einmal, Ihre Mutter ist die erste Sterneköchin Deutschlands gewesen. Ihr Vater hat Wein gemacht und das Restaurant stand oder steht immer noch am Kaiserstuhl in Südbaden, wo immer die Sonne scheint. Was könnte da schon schief gehen, wenn man aus so einer Gasthofküche kommt, Franz Keller?
Ja, ich habe es halt, sagen wir mal so, mit dem Löffel gleich bekommen von klein an. Und ich bin in einer Wirtschaft, in der Küche einer Wirtschaft aufgewachsen. Es gab noch nicht mal ein Wohnzimmer. Wenn es vornehmer war, haben wir in der Wirtschaft gegessen und ansonsten in der Küche am Küchentisch. Das war so.
Und Sie widmen dieses Buch vom Einfachen das Beste Ihrer Mutter und Ihrer Oma?
Ja klar, weil es zwei Frauen waren, die mir das Erste überhaupt beigebracht haben und die Begeisterung. Mein Vater hat es mir zwar fast wieder abgewöhnt, da wollte ich ja mal gar nicht mehr Koch lernen hinterher, aber dann habe ich doch noch den Bogen gekriegt. Und ja, und das mit der Sterneköchin, das muss man sich mal vorstellen, das spielte gar keine Rolle. Das ist mir wirklich erst vor ein paar Jahren eingefallen oder vor kurzem in der ganzen Zeit, dass sie die Erste war, die einen Stern bekommen hat. Nur früher hat man ehrlich gesagt nicht so ein Bohai drum gemacht. Das ist, stand weder in den Zeitungen noch sonst nicht. Und heute sind die Frauen ja immer noch so rar in der Küche, dass es ein unglaublicher Hype wäre, wenn es eine Frau heute erreichen würde, weil es gibt leider immer noch zu wenige. Und meine Mutter war das still und leise und der alte Herr, mein Vater, hat sich immer vorne dran gedrängt.
Es liest sich sehr spannend, wie das alles funktioniert hat. Ich komme ja auch aus der Gegend und ich weiß noch, als ich Jugendliche war, da haben alle schon geschwärmt vom Schwarzen Adler in Oberbergen. Und wir konnten uns das nie leisten und ich bin da nie hingekommen. Ich habe immer alle beneidet, die da mal gegessen haben. Warum wir überhaupt reden, weil es dieses neue Buch von Franz Keller gibt, vom Einfachen das Beste. Und das liest sich wie ein Abenteuerroman und man kann es nicht weglegen. Und es könnte tatsächlich dazu beitragen, unser eigenes Leben etwas zu verbessern. Franz Keller, ist das hochgegriffen, wenn ich das so sage?
Ich weiß nicht, ob es mir gelingt damit, aber gerne hätte ich es schon. Das ist der Grund, warum ich das geschrieben habe. Ich möchte einfach an die Menschen appellieren, mehr Lebensqualität zu sich zu nehmen. Und das geht nun mal über Essen und Trinken und über die notwendige Zeit dazu. Wobei notwendig schon mal verkehrt ist, weil es ist nicht notwendig, sondern es ist eine Grundvoraussetzung eines guten und angenehmen Lebens, dass man auch Lebensmittel zu sich nimmt, die den Namen auch wirklich tragen können und dürfen und nicht irgendwelchen Mist an der Tankstelle oder wie auch immer für schnell zwischendurch.
Wann haben Sie das gelernt oder wie haben Sie das gelernt?
Das brauchte ich nicht lernen, das habe ich wirklich von vornherein bekommen.
War immer da?
Also ich habe das wiedergesehen in Italien, mehr noch wie in Frankreich. Schon alleine, wenn es darum ging, die Kartoffelsorte wieder auszusuchen und auf welchem Acker, gab schon Riesendiskussionen. Es kam immer nur das Beste und der eine hat gesagt, das ist das Beste und der andere. Es ging nicht einfach immer nur um Kartoffel, sondern es ging einfach um Qualität.
War das so was Besonderes damals in Südbaden in Ihrem Restaurant oder im Restaurant Ihrer Mutter bzw. Ihrer Oma?
Sagen wir mal, die Baden haben immer gerne gegessen, aber die Küche, die ich damals als Kind mitgekriegt habe, war natürlich sehr einfach, sehr einsilbig, wenn man so will. Da gab es einen anständigen Kartoffelsalat, da gab es ein gutes Sauerkraut, alles immer den Jahreszeiten entsprechend. Dann gab es ein Wirsing, dann gab es auch Kohlrouladen. Es gab schon Abwechslung, aber es waren alles sehr einfache, bodenständige Sachen. Die Feinheiten habe ich natürlich später in Frankreich gelernt. Und meine Mutter hat sie im Elsass gelernt. Uns haben Franzosen mit ins Elsass genommen und haben uns kleinen Deutschen gezeigt, hier, guck mal, das wollen wir bei euch auch. Ne?
Das heißt, die Franzosen konnten es immer schon besser?
Eigentlich schon. Die haben es halt, da ist es noch normaler. Aber das Badische ist schon, ehrlich gesagt, sehr nahe dran, alleine durch die Nähe. Die alemannische Schweiz und so. Dieser ganze alemannische Bereich spielt da schon eine größere Geige und eine größere Rolle. Es war wirklich vielfältiger schon bei uns. Das konnte ich erst nachher feststellen, als ich noch andere Länder bereisen durfte und bearbeiten. Leider ist es so, dass dann wirklich die Rezepturen etwas rarer werden, je mehr man Richtung Norden geht.
Aber wir sind in Hessen und Sie haben sich ja auch im Rheingau sehr wohl eingerichtet.
Ja, natürlich. Manchmal wurde ich auch gefragt, was ist denn rheingauerisch oder was ist hessisch und Dibbehaas oder wie das alles heißt. Es gibt in jedem Land, in jeder Region gibt es Spezialitäten. Das Problem ist nur, wie viele das es davon gibt. Und ob das wirklich so ist, dass man sich jetzt ausschließlich davon ernähren kann, ohne es muss. Mhm. Also die armen Bauersleute im Schwarzwald, die haben früher auch nicht so viel Auswahl gehabt.
Und die haben vor allem alles verwertet.
Natürlich. Das, was wir heute alle davon reden. Und wenn ich dann mal einem sage, in meiner Lyoner Wurst, ja, was machen Sie? Kommt ja gar nichts rein. Sie sagen, da kommt keine Chemie rein und nichts. Und da braucht man auch gar nicht. Da werden die Schweineköpfe drin verarbeitet, die Schwarte von den Schweineköpfen. Und dann erschrecken die Leute wieder und denken, das kann man doch nicht essen.
Wir wollen die Leute nicht erschrecken. Wir reden aber ein bisschen drüber und wir machen Musik.
Und wir sagen die Wahrheit.
Und von einem, den Sie sehr lieben, Nat King Cole.
Ja, weil das so eine tolle Musik ist und es ist, ich hänge schon manchmal an diesen ganz älteren Dingen. Das ist mehr instrumental, das ist noch richtig gespielt. Ich finde, es gibt schon Unterschiede, ob man das im Computer zusammenmixt oder ob das wirklich gespielt wird und im Original. Und früher hatte man scheinbar nicht so viele Möglichkeiten zu tricksen. Und ich denke, das hört man.
Und er wirkt auch immer ein bisschen glücklich, wenn er singt.
Das ist eins der Hauptgründe, genau.
Da reden wir auch noch drüber, Franz ja. Keller. Nat King Cole hier im Doppelkopf in HR2 Kultur.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness.
Der Doppelkopf in HR2 Kultur mit Franz Keller und Daniela Baumeister. Also wir lassen die Sterne weg. Darf man eigentlich Sternekoch noch sagen, wenn einer die Sterne zurückgegeben hat?
Erstmal, ich habe es ja nicht zurückgegeben. Ich bin in einen neuen Laden, habe ein neues Geschäft aufgemacht und im letzten hatte ich einen Stern. Und bevor der neue aufging, habe ich dem Michelin und auch meinen Gästen geschrieben, ich möchte jetzt raus sein aus den Hitparaden, ich bedanke mich, brauche aber keine Sterne mehr, will auch keine mehr, ich werde auch keine Fragebögen ausfüllen. ich möchte einfach kochen, was mir recht ist, weil ich möchte aussteigen aus diesen Dingen und habe andere Pläne. Es gibt ja Diskussionen, dass man den nicht abgeben kann. Es gibt auch Diskussionen, der gehört nicht nur dem Koch, sondern der gehört auch dem ganzen Restaurant und. Ich finde, es ist alles überhöht und macht ziemlich viel Zirkus. Für junge Leute ist es gut, die noch keinen Namen haben, weil sie vielleicht schon Gäste finden können, die das dann auch genießen oder sie anfahren und probieren. Aber ich finde, es ist völlig überbewertet und es ist leider etwas, was ziemlich ruinös ist, wenn man es wirklich richtig macht.
Es macht viel Druck, ne, auch.
Druck kann man sich auch selber machen, das ist kein Thema. Wenn man Erfolg haben will oder etwas erreichen will, hat man immer Druck. Aber es kommt halt darauf an, was bei rauskommt. Und wenn es nur um den Glorienschein geht, dann ist es langweilig. Wir müssen ja auch alle leben von dem, was wir tun.
Sie schreiben in dem Buch, dass man von der Sterneküche nicht leben kann.
Eigentlich nicht, wenn man keinen Sponsoren hat hinten dran oder kein Hotel, das das alles bezahlt. Es ist wichtig, um ein Highlight zu setzen, um sagen zu können, bei uns ist der und der Koch und es gibt die tollen Gerichte und das ist eine Fahrt wert. Das heißt, man versucht, etwas zu haben, um die Leute anzuziehen, damit die Gäste auch kommen. Und damit hat es seine Berechtigung. Aber es ist so, sagen wir mal, überzogen.
Was hat denn Frau Merkel damals gesagt, als sie mit ihrem damaligen Freund Wladimir Putin nach Hattenheim kam in ihre Adlerwirtschaft? Hat sie gesagt, ich kenne da einen, der kocht gut?
Nee, ich wurde ganz anders rausgesucht. Und zwar vorher war sie scheinbar in Heiligendamm in einem sehr legendären Laden und da hat gar nichts geklappt. Der Kamin hat gequalmt, die Leute haben protestiert vorm Stachelzaun, das Essen war schlecht. Und dann hat sie Leute in Auftrag gegeben und hat gesagt, ich möchte im Rheingau essen, aber nicht in einer sehr tollen Gastronomie mit Sternen und was weiß ich was, sondern was Bodenständiges. Und dann sind die tatsächlich zu mir gekommen.
Sind sie wenigstens lang genug geblieben, dass sich das auch gelohnt hat?
Ja, das war ein Riesenzirkus und sie sind sehr lang geblieben, obwohl damals war die Stimmung auch nicht gerade gut. Frau Merkel war ziemlich ich sag's lieber nicht, weil Wladimir auch wieder viel zu früh kam, nämlich zu spät, 2,5 Stunden, was er scheinbar immer macht und das kann sie überhaupt nicht leiden, weil sie ist ein Pünktlichkeitsfanatiker. Und wenn ihre Leute sie irgendwo hinschicken und sie muss mehr wie 5 Minuten warten dann, bis der Termin kommt, dann ist schon die Hölle los. Und als er dann endlich vorfuhr in dem kleinen bescheidenen Hattenheim, hat sie nochmal ihr Sakko zurechtgedrückt und kommt zu mir in die Küche und sagt, Herr Keller, wortwörtlich, wenn der mit mir nur Russisch spricht, möchte ich, dass das in 2 Stunden alles durch ist. Und dann ist aber die Stimmung doch so toll gewesen. Er hat sofort mit ihr Deutsch gesprochen, perfekt Deutsch, weil sie kann Russisch und er kann ja auch sehr gut Deutsch. Dann hat sie gestrahlt und dann ging schon mal los. Aber die haben ganz schön gestritten auch am Tisch, aber sehr, sehr offen und geradlinig. Und ich fand ihn auch eigentlich ganz klar. Das ist ein Pragmatiker, aber das war interessant.
Sie könnten also auch ein Buch schreiben über die ganzen Prominenten, die bei Ihnen gegessen haben. Angela Merkel war ja nicht die Einzige.
Das soll man aber nur machen, wenn die schon tot sind, habe ich mal gehört.
Beckenbauer zum Beispiel, den kennen Sie auch schon ewig.
Ja, klar. Mein Vater hat ja mal den DFB gesponsert, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Heute haben die so viel Geld und früher hatten sie noch nicht mal für die Mannschaft das Geld für den Bus und fürs Hotel. Und der Herberger hat seinen Jungs damals, Fritz Walter und Konsorten, also noch vor Beckenbauer, die Vorgänger, die Weltmeister, damals gesagt, also Buben, wenn ihr richtig, das war ja auch ein Badener, wenn ihr richtig gut spielt und mir gewinne, dann dürft ihr 2 Tage nach Oberbergen in der Schwarze Adler. Und das war wirklich so. Die haben dann gefeiert.
Und das hat sich gelohnt. Das war ein Ansporn.
Das war scheinbar ein Ansporn, weil die kamen oft und sehr gerne.
Ist das für Sie wichtig, dass Sie so auch bekanntere Leute kennen oder ist Ihnen das eigentlich wurscht?
Mir ist das ehrlich gesagt eigentlich wurscht, solange die gerne genießen und feiern können und keine hochnäsigen Heinis sind. Also wenn die was damit anfangen können, was ich mache oder was wir machen, dann ist das schon toll. Und natürlich ist es interessant, wenn man solche Leute kennenlernt, weil die haben ja auch meistens ziemlich viel drauf. Ne? Also es ist interessant, sich mit ihnen auch zu unterhalten.
Und man wird natürlich dann zwangsläufig auch selber bekannt und sie waren auch mal eine Zeit lang der am besten bezahlte Koch Deutschlands. Und das war lang, bevor es die Fernsehköche gab.
Ja, das stimmt. Ja. Da hatte ich Glück.
Gibt es denn so viele Aufs und Abs? Man kann sich hochkochen, man kann sich auch wieder runterkochen.
Natürlich. Und das geht sehr schnell. Mhm. Ich habe ja auch einen sehr guten Freund verloren in Frankreich. Den Loiseau. der sich umgebracht hat, auch wegen diesem Sternezirkus. Aber der war natürlich fanatisch. Ich habe mit ihm zusammen in Paris gearbeitet und er hat damals schon, wo wir mehr nachts unterwegs waren, wie wohlgemerkt in der Küche, dann hat er schon davon gesprochen, er will der größte Drei-Sterne-Koch nach Bocuse werden. Und das mit 21 oder so. Also der war schon sehr fanatisch und ich glaube, um viel zu erreichen, muss man das auch sein.
Sie sind auch zu Bocuse gegangen. Sie wollten da unbedingt hin, nach der Lehre in Freiburg. Wollten Sie auch in den Drei-Sterne-Himmel?
Ja, natürlich. Mich hat man so gebrieft, mich hat man ja so aufgezogen und ich habe schon gemerkt, dass das natürlich toll ist, wenn ich die Chance habe, in solche Häuser zu kommen. Und das war nicht leicht damals, ne, weil man brauchte noch eine Arbeitsgenehmigung, man konnte kaum Französisch und man weiß ja, wie die Franzosen sind, wenn man ihre Sprache nicht versteht. Ne.
Also Französisch lernen und dann erst hinfahren?
Ja, Schule hatte ich nie Bock dazu und mein Vater hat mich Berlitz oben reingejagt und ich bin wieder unten raus abgehauen und irgendwann war ich dann in Frankreich und dann stand ich da wie der Ochs vorm Berg und dann musste ich es lernen und siehe da, dann geht's.
Wie war es denn bei Bocuse? Anstrengend?
Ja, also erstens durfte ich gar nicht dahin. Der hat erstmal gesagt, bevor ich zu ihm komme, muss ich Französisch können und Kollegen, die auch Leute suchen, da kannst du mal hin, ein halbes Jahr und mal gucken. Und wenn die sagen, du bist gut und du kannst Französisch richtig, dann können wir dich auch integrieren, dann nehmen wir dich vielleicht. Und als ich es dann endlich geschafft habe, war es schon toll, aber es war eigentlich gerade wieder von vorne anfangen, weil es war unglaublich schwer und militärisch. Also ich glaube, die Fremdenlegion ist nicht unbedingt viel anstrengender.
Warum haben Sie durchgehalten?
Weil ich stur war. Mich hat das gefordert noch, weil die haben mich, also sogar die Mannschaft hat mich ziemlich niedergemacht, weil ich eben einer der ersten Ausländer war. Ich habe von allen Seiten nur Druck gekriegt, aber ich habe mich nicht unterkriegen lassen.
Hat es auch Spaß gemacht?
Ja, das hat Spaß gemacht, wenn man mal heimlich probieren konnte, was man da gekocht hat. Und zwar ein bisschen mehr wie nur ein kleines Eckchen davon. Natürlich, man hat schon gemerkt, dass das Produkt, was am Schluss, und es ging nur um das Produkt, es ging nur um die Gerichte, es ging um die Teller, es ging um die Platten, die wir angerichtet haben. Das musste perfekt sein, sonst flog es durch die Gegend. Ob das jetzt 15 Stunden gebraucht hat oder 12 oder 6, war völlig wurscht. Ob derjenige die Zunge raushängen hat bis zum Bauchnabel, das macht, war auch Wurst, nur das Produkt gilt. Und das war sehr, sehr hart und militärisch, aber man lernt dabei auch etwas.
Wie haben Sie sich denn fit gehalten? Mit wenig Schlaf und?
Mit viel nachts unterwegs natürlich in dem Alter. Heute wäre das ein bisschen schwierig. Da braucht man dann 3 Tage zum Regenerieren. Und in dem Alter hat man sich halt dann geschüttelt. Also so 3 Stunden Schlaf und nachmittags nochmal 2. Das hat völlig gereicht.
Nimm mal ein Pastis dazwischen.
Ja, natürlich. Der Alkohol hat auch eine Rolle gespielt. Der spielt ja in unserem Metier leider eine sehr große Rolle auch. Ja, ja, klar. Also wenn es nur der Alkohol ist, geht's ja noch. Es gibt noch schlimmere Dinge.
Weil die Arbeit so hart ist?
Ja, weil man lebt ein ganz anderes Leben. Das ist kein Familienleben. Sie haben ein anderes Familienleben. Sie arbeiten am Wochenende, wenn die anderen frei haben. Man ist irgendwo draußen.
Waren Sie am Ende mit Bocuse auch befreundet? Sie waren jetzt ja auch bei der Beerdigung in Lyon, als man in der Zeitung dann hunderte von Köchen in weißen Kochjacken in der Kirche sehen konnte.
Ja, ich war, also 1,5 Jahre war ich bei ihm und so ungefähr nach 8, 9 Monaten war ich anerkannt. Und ich habe ja auch viele Sachen später noch mit ihm organisiert, wenn er gastronomische Wochen gegeben hat in Bombay, in Paris, in Frankfurt, in Berlin. Das habe ich immer dann gekocht und er hat sich vorne dran gestellt. Und wir hatten ein sehr, sehr gutes Verhältnis, bis ich mich dann von meinem Vater getrennt habe. Da hat er völlig ausgeflippt und weil er Traditionalist ist, wir wissen ja, er ist in dem Haus, in dem er geboren wurde, ist auch gestorben. Es gab für ihn nur 1 3-Sterne-Laden und nicht wie für viele andere 3 3-Sterne. Und dann konnte er überhaupt nicht verstehen, dass es so schlimm war mit meinem Vater, dass ich abgehauen bin.
Sie sind nach Lyon wieder nach Oberbergen und dann wieder weg.
Ja. Mein Vater war schon noch zu jung und ich war schon zu alt und wir haben uns halt nicht so gut vertragen.
Musik gibt's jetzt von Charles Aznavour. Natürlich was Französisches für einen, der sein halbes Leben auch in Frankreich verbracht hat. Ja. Und der Mann hat ja auch viel erlebt. Was mögen Sie an Aznavour?
Ja, weil er so sehr melodisch mit Herz singt. Das ist halt Musik, die noch richtig Musik hermacht und nicht nur Rhythmus und bam, bam, bam. Und das ist Frankreich, so habe ich das Frankreich erlebt.
Hören Sie beim Kochen manchmal auch irgendwas Spezielles?
Solange keine Gäste da sind, läuft immer Musik. Aber sobald Gäste im Haus sind, also offiziell der Laden läuft, ist Musik tabu. Dann ist einfach nur noch Konzentration, die Sprache und die Arbeit.
Warum?
Weil man klarer ist, man kann sich nicht ablenken. Das ist, also man, wenn man sich ablenkt, kann man nicht voll dabei sein. Mhm. Ne? Also mich regt schon auf, wenn die ständig rausgehen zum Rauchen oder so. Das ist eigentlich auch nicht möglich. Ne? Akzeptiere ich auch nicht.
Quel plaisir, le monde est grand, le monde est beau, sans faillir. Entrons dans ce siècle nouveau, nous unir dans un vaste charivari. Vive la vie, notre temps nous promet des joies par milliers, c'est grisant de tout connaître et tout tenter. Si les gens nous critiquent, nul sans souci. Vive la vie, du berceau jusqu'à la tombe. Le temps nous est compté avant que nos corps succombent à la fatalité. Il faut en profiter. Le discours de ceux regrettant le passé qui sont sourds à l'appel des joies annoncées font un four face à notre philosophie. Vive la vie.
Charles Aznavour und Vivre la vie. Das Leben leben, das ist auch ein Motto von Franz Keller. Franz Keller ist Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur. Mein Name ist Daniela Baumeister. Franz Keller hat ein, wie ich finde, sehr lesenswertes Buch gemacht, Vom Einfachen das Beste. Essen ist Politik oder warum ich Bauer werden musste, um den perfekten Genuss zu finden. Und da findet man natürlich nicht nur eine außergewöhnliche, abenteuerliche Lebensgeschichte, sondern auch ein politisches Statement. Ihr Freund Eckart Witzigmann hat gesagt, er sagt, was er denkt und er tut, was er sagt. Das heißt, sie sind nicht immer einfach und schon gar nicht bequem, ne?
Nö. Auch nicht gegen mich selber. Warum soll ich es dann gegen andere nicht sein?
Da könnten wir ja mal über ein paar Dinge reden, die Sie sehr nerven, die Sie in dem Buch auch ausführlich thematisieren. Zum Beispiel, Lebensmittel sind bei uns Sterbemittel.
Ja, das ist jetzt sehr krass gesagt, aber es gibt sehr viele Lebensmittel, die eigentlich keine mehr sind, die völlig ausgehöhlt sind. Und das größte Thema ist aber, und das Schlimmste ist, dass die Leute nicht mehr kochen, weil das ist das Einzige.
12% der Deutschen kochen nie.
Ja, das ist schrecklich, das ist furchtbar. Und dann ziehen die Kinder groß und die haben auch keine Ahnung, wo sollen die es lernen, wo sollen die Geschmack lernen. Die werden doch von dem Zeug geprägt, was es am Kiosk und im Supermarkt gibt und was meistens fertig ist. Und oder nur noch aufgewärmt oder in die Mikrowelle geschoben. Und da Esskultur ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Teil und ein ganz wichtiger Baustein, der mit Lebenserwartungen und mit Lebensgefühl auch zu tun hat. Und wenn man nicht anständig isst, wie kann man sich da wohlfühlen? Wie kann man da gesund sein und gesund bleiben?
Sie geben ja auch Kurse für Kinder. Mhm. Was bringen Sie denen bei? Wie isst man anständig?
Also Kinder sind natürlich ganz schwer und das muss man sehr spielerisch machen. Und so mein Einstiegsthema bei denen war immer das Fischstäbchen, weil das kennt fast jedes Kind, ne, von zu Hause. Und da machen wir dann mit denen, mit so einem kleinen Kindergarten oder mit der ersten Klasse, machen wir dann Fischstäbchen. Und dann kommt halt schon mal die Frage, warum sehen die so komisch aus, ne? Und dann versuche ich das denen zu erklären, dass die eben nicht zusammengebappt sind und von irgendeinem Fisch, sondern von einem speziellen. Und wenn man das macht, dann schmeckt es doch viel besser und so. Und da habe ich leider auch schon Rückschläge erlebt. Da sind die Eltern total nervös und rufen mich an und sagen, also nicht, dass sie denken, ne? Also wenn der Sebastian nichts isst. Aber wissen Sie, der ist ganz, ganz schniegelig und mag das nicht und sie dürfen ihn dann nicht. Dann habe ich gesagt, ja, ich, um Gottes Willen, ich würde den doch nicht angehen, nur weil er den Fisch nicht probiert. Und dann immer noch gesprochen und irgendwann sagen die, der isst eigentlich nur Nutella-Brot. Wenn man dann so einen Kerl sieht, der sah gut aus, gesund und munter, auch nicht pickelig und gar nichts. Und wenn man überlegt, dass so ein Kind dann nur mit Nutella-Brot groß wird, das ist schrecklich.
12% der Deutschen kochen nicht, man geht gern Essen fassen, man setzt sich nicht hin gemeinsam. 220 Minuten verbringt der Deutsche im Schnitt am Tag vorm Fernseher, aber schafft es nicht, mit seiner Familie mal eine halbe Stunde am Tisch zu sitzen. Warum ist das so wichtig, das gemeinsame am Tisch sitzen, einmal am Tag wenigstens?
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Baustein beim sozialen Verhalten untereinander. Und ich kann nur immer wieder mit Beispielen kommen. Ich habe es bei meinem Vater zum Beispiel auch ziemlich schräg gefunden und gehasst auch manchmal. Wir mussten, selbst wenn wir im Druck waren und wir wussten, wir haben nicht fertig gekocht und gleich kommen die Gäste, um 22:45 hat er vorne die Tür abgeschlossen und um 23:30 war das Essen auf dem Tisch, Suppe, Hauptgericht und alles. Und dann war halbe Stunde Pflicht, mussten wir alle essen. Obwohl wir völlig nervös waren, weil wir wussten, wenn gleich die Kohorten kommen, dann kacken wir ab, auf gut Deutsch, auf Köche Deutsch, und kommen nicht nach mit dem Kochen. Wir mussten essen, und was hat er dabei noch gemacht? Er hat uns noch die Leviten verlesen. Also da hatten wir nämlich alle am Tisch. Und da komme ich wieder zum Thema, wenn man als Familie oder als Wohngemeinschaft oder wie auch immer zusammen kocht und isst, dann kann man sich auch austauschen. Und es gibt ja heute Familien, die reden kaum miteinander zu Hause. Die sehen sich immer im Vorbeigehen. Der eine kommt, der andere geht gerade. Man trifft sich am Kühlschrank, guckt, was ist gerade drin. Dann holt man Joghurt raus. Das ist doch kein Leben.
Wie kriegen Sie das hin? Sie haben ja auch sowas wie eine Großfamilie zu Hause.
Oh, das ist ganz schwierig, weil ich bin eigentlich immer ein Einzelgänger gewesen und für die Familie war meine Frau zuständig bei den Kindern. Die sind alle erst viel später zu mir gekommen. Ich war im Lokal, aber da wurde gekocht und da kam kein Mist auf den Teller. Immer. Das war einfach normal, oder ich habe was mitgebracht aus dem Restaurant. Natürlich sind auch manche, die mögen dies nicht, mögen das nicht, was so Schwierigkeiten ist. Darstellt heute noch viel mehr. Kochen Sie mal für 8, 9 Freunde zu Hause und sehen Sie mal, was da für Macken auftauchen.
Der eine ist vegan, der andere ist vegetarisch, der dritte ist Paleo, der vierte ist...
Und dann stellt man auf den Tisch und sagt, das gibt's, und wenn nicht, dann guckst du zu und fertig. Und irgendwann isst er dann auch.
Was halten Sie denn von diesen Strömungen? Also jeder findet was anderes gut für sich heute und hat auch viele gute Argumente dafür, dass das gesund macht, glücklich.
Ach, das ist dieses Verrückte. Es gab ja auch noch nie so viele Kochshows und gleichzeitig weiß man, dass die Leute gar nicht davon lernen. Ich glaube, das ist für die ein Schamtuch, dass sie mitreden können vom Kochen, aber selber würden sie es nie machen. Und bei diesen ganzen Strömungen denke ich auch, dass das sehr, sehr viel Profilneurose ist. Also dass man dann meint, sich ein bisschen zu erheben von der Masse, sage ich mal lieber, ich möchte absolut kein Olivenöl oder ich möchte nicht dies oder ich möchte nicht das. Und wenn es mit Allergien und Krankheiten zu tun hat, ist das natürlich ein anderes Ding. Aber es kann für ein Restaurant, die Leute gehen ja irgendwo hin eigentlich zu einem Koch, weil sie dem seine Küche haben wollen. Also das hat Bocuse ja angefangen. Früher war der Koch in der Küche, der Oberkellner war vorne im Grand Hotel. Madame de la Comtesse, weiß ich was, hat gesagt, ich hätte heute gern ein ganz fluffiges Rührei mit Kerbel. Ja, dann ist die Bestellung in die Küche gekommen, man hat geguckt, dass man Kerbel hat und organisiert. Man hat ein flüffiges Rührei gemacht, der Oberkellner hat es rausgebracht und wenn keiner reklamiert hat, hast du Glück gehabt. Bocuse hat den Staat umgedreht, er hat gesagt, der Koch ist, ich sag's jetzt mal übertrieben, der Star. Der Koch ist Handwerker und er kocht das, was er am besten kann, mit seinem Können und mit seinem Gewissen und will das Beste dem Gast vorsetzen. Heute kommt jemand und es gibt Gerichte, die sind in allen Zeitungen, die sind überall und jeder sagt, das ist sensationell, was der macht. Und dann kommt jemand und sagt, ja, also es ist ja schön, dass Sie den Steinbutt mit Börbler machen, aber ich will keine Butter. Was macht er dann? Dann soll er doch gleich eine Diätküche, dann soll er doch gleich in die Klinik gehen und soll sagen, was er an Diät haben will. Und das ist noch mehr Aufwand inzwischen. Also wenn da ein Tisch reserviert, kriegen Sie einen Brief zurück. Von wegen, gehen Sie mal hin und sagen Sie uns bitte, welche Allergien oder Unverträglichkeiten Sie haben. Da kommen manchmal 1,5 Seiten zurück. Da habe ich einfach zurückgeschrieben, kann ich nicht nachkommen, tut mir leid. Suchen Sie sich lieber ein anderes Lokal mit Ihrer Mutter aus.
Wir werden alle immer dicker.
Ja, weil man verkehrt ernährt. Zu viel Zucker, zu viel schlechte Fette. Fett ist nichts Böses.
Butter
aber
ist nicht
das
böse.
Richtige Verhältnis muss man dazu haben. Und das Schlimmste von allem, und das kann ich auch meinen Kollegen vorwerfen, Zucker, süß, da springen die Menschen am meisten drauf an. Und deshalb haben sie das fast überall. Also nicht nur am Salat, sie haben es nicht nur in der Soße, es ist fast überall ist Zucker dran. Und das muss nicht sein. Das ist einfach ein Geschmacksverstärker. Wo kein Geschmack ist, entweder am Produkt ist keiner oder der Gast hat keinen. Also überzeugt man ihn mit richtigen Hämmern und dann ist das eben lecker und süß. Und die Rezeptoren für süß machen immer ganz schnell Freude. Es ist ein ganz einfacher Weg, aber es ist ein primitiver Weg und auf die Dauer macht er krank.
Krank macht unter anderem auch eventuell Glyphosat und wir haben einen Landwirtschaftsminister, der sich vehement in Brüssel dafür eingesetzt hat. Wie geht's Ihnen dabei?
Ich finde die ganzen Verhältnisse furchtbar und es ist immer mit Chemie gearbeitet worden, mehr oder weniger. Alles ist Chemie. Wenn ein Wein entsteht, hat es auch mit Chemie zu tun. Denken Sie mal an die Weizenfelder früher. Da stand Lein drin, die blauen Blüten, da waren Klatschmohn drin und alles. Und heute nichts, kein einziger Halm ist mehr dazwischen, nur noch das. Erstens mal davon abgesehen, es muss ja nicht schön aussehen. Aber das hat man alles rausgeholt, nur damit man schneller, besser ernten kann, damit nichts verloren geht und alles. Und der Preis wird sicherlich sehr, sehr hoch sein eines Tages.
Wir zahlen ja schon ein, denn die Insekten sterben aus. Man merkt es ja, dass man die Insekten nicht mehr von der Windschutzscheibe runterkehren muss.
Ja,
es
sind wirklich weniger geworden. Mhm. Ja. Und dann kommen gleichzeitig die Berichte, dass die Insekten vielleicht mal unser Nahrungsmittel der Zukunft sind. Ne? Guten Morgen, Hermann. Passt alles zusammen.
In Frankreich gibt's Orden für Köche. In Deutschland nicht.
Deutschland ist das normales Handwerk und was man von Handwerk hält in Deutschland, weiß man ja auch. Das ist auch ein alter Mythos. Die Franzosen pflegen ihr Können und pflegen ihre Traditionen und deshalb gibt es dort einen Meilleur Ouvrier de France. Den gibt es nicht nur bei den Köchen und bei den Metzgern, den gibt es auch in anderen Gewerben, aber die Köche sind die berühmteste, weil die die größte Publizität dazu haben.
Wir pflegen aber jetzt auch eine Tradition mit der Musik von Johannes Brahms. Und das ist ja schon eine gute deutsche Tradition. Das ja, können wir schon ganz
natürlich,
gut.
Natürlich, ja. Ist ja nicht alles schlecht, was wir haben.
Ungarische Tänze.
Es ist halt eine tolle Musik und sie macht Spaß. Und wenn man dann auch noch weiß, dass er die mal geschrieben hat, um ein bisschen Kohle reinzukriegen, weil es gerade Mode war, weil er eigentlich noch ganz andere Sachen drauf hatte, dann macht es noch umso mehr Spaß.
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur. Mein Name ist Daniela Baumeister. Mein Gast ist Franz Keller, der ein wunderbares Buch geschrieben hat, vom Einfachen das Beste. Essen ist Politik oder warum ich Bauer werden musste, um den perfekten Genuss zu finden. Ich habe ja versprochen, dass ich das mit den Sternen nicht mehr in den Mund nehme. Deswegen sage ich jetzt das Wort Stern nicht mehr. Seit einem Vierteljahrhundert leben Sie anders, kochen Sie anders und haben sich auch komplett von der Philosophie gelöst, denn Sie haben einen Bauernhof gekauft bzw. gepachtet.
Damit wollte ich eigentlich back to the root. Ich habe, als ich noch keinen den Bauernhof nicht hatte, habe ich schon im Rheingau Hühner gezüchtet, nur wegen den Eiern, weil ich nicht die Eier bekam, die ich haben wollte. Später auch Gänse. Und mir geht es da immer mehr ums Produkt. Und wir hatten zu Hause andere Produkte und dort mache ich das, was ich mir vorstelle von Fleisch. Und zwar immer, das hat etwas mit Ethik zu tun und auch mit der Kreatur. Das ist ja ein Lebewesen, das kann man nicht optimieren in Ställen und in kleinen Karrees und so muss es fressen und so vielen Monaten muss es da sein. Natürlich kann man das immer unterstützen. Man will es ja irgendwann essen und dann tut man natürlich normalerweise das Beste rein, dass es so kommt, aber nicht übertrieben. Und das geht heute durch diese Vermassung einen furchtbaren Weg und das will ich nicht.
Das heißt, Sie haben nur so viele Tiere, wie Sie für die Adlerwirtschaft, die Sohn inzwischen.
Wir werden
die
auch nicht
brauchen.
Viel mehr haben können. Mhm. Es gibt Nachfragen von den Gästen, von Kollegen. Der Hof ist viel zu klein, um da was draus zu machen. Und ich möchte auch nicht den Weg gehen, den alle gehen. Wenn es dann mal läuft, wenn man gezeigt hat, dass das toll ist, dann wird angefangen, Gas zu geben und Geld zu verdienen. Natürlich wollen wir auch damit Geld verdienen. Wir müssen auch davon leben. Wir haben keinen Sponsor hinten dran. Und das ist sehr, sehr schwer, weil das macht sehr viel Arbeit. Aber das Ergebnis ist die Qualität, die ich dann auf dem Teller liegen habe. Und es ist nichts Schöneres, wenn wir nicht Gäste haben und die sagen, boah, schmeckt die Wurst gut, wie kommt das denn? Und warum schmeckt denn dieses Schweinekotelett so anders? Und dann erkläre ich das.
Was ist schöner für Sie, wenn es auf dem Teller liegt oder wenn Sie morgens Ihre Schweine besuchen oder Ihre Rinder?
Ich würde, eins geht nicht ohne das andere. Und irgendwann ist es halt vorbei. Und wenn man dann das alles getan hat, was ich glaube, was richtig ist für die Tiere, darüber kann man auch streiten. Also ob jetzt ein Tier sich wohlfühlt und glücklich ist, das weiß man nicht so genau. Aber wir können auf jeden Fall etwas dafür tun, dass es artgerecht lebt, dass es richtig zu fressen hat, genug zu fressen und vor allen Dingen das zu fressen, was es will, dass es sich bewegen kann.
Aber so ein Hof ist doch auch eine Monsterarbeit. Also es kommt mir schon so vor, dass alles, was Sie im Leben gemacht haben, haben Sie immer mindestens 500%ig gemacht. Also eine Idee und dann aber wirklich durchgedrückt.
Ein Perfektionist bin ich keiner.
Dafür aber Energie, doch mehr Energie reingesteckt als andere?
Das habe ich genug und das habe ich immer gemacht. Und da bin ich der Meinung, dass man auch das tun muss, sich auf das Wesentliche beschränken halt. Ja, vom Einfachen das Beste. Und das muss man richtig machen und fertig. Und da gibt es auch Rückschläge und da gibt es auch Probleme. Und wenn man das alles so macht, wir haben Bullen, da kommt nicht der Tierarzt, der die Tiere künstlich befruchtet. Da wird nicht drauf geachtet, dass die Tiere nicht zu fett werden, sondern da, es stimmt alles und ist so wie früher. Und da verliert man schon mal ein Rind, wenn das nachts gebärt und ist keiner dabei und das Kalb kommt nicht richtig raus. Das ist alles voll aus dem Leben. Und da schütteln viele den Kopf, weil man ja viel weiter ist. Aber wenn man sieht, wenn die Rinder nach 2 Monaten Einstallung, weil im Winter müssen wir sie reinnehmen, nicht weil sie es vertragen, nicht vertragen, sondern weil die Wiesen dann kaputt sind bei unserem Klima. Das ist nur noch Matsch, die müssen sich erholen. An dem Tag, an dem der Auftrieb ist, wenn die rauskommen, wenn die das einmal gesehen haben, wie 30 Minuten lang die Rinder mit Bocksprüngen durch die Gegend rasen und die Kälber hinterher und selbst der Bulle sich wälzt und noch ein bisschen schnell läuft, trotz seines Gewichts, dann wissen sie, dass es irgendwie richtig ist, was du machst. Und vor allen Dingen auch, ich denke, es schmeckt besser. Glückliche Tiere, zufriedene Tiere zu haben, glücklich ist übertrieben, aber einfach artgerechte Tiere zu haben und zu halten, denen das zu geben, was sie brauchen und nicht optimiert auf die Wirtschaftlichkeit, nicht nur optimiert auf die Wirtschaftlichkeit, dann stimmt.
Das heißt, so ein vegetarisches Leben wäre nichts für Sie?
Ich sag immer, was bist du doch für ein kleiner armer Kerl? Hast noch nie eine richtige tolle Rotweinsauce mit dem Bœuf Bourguignon probiert und willst Vegetarier werden. Weiß gar nicht, was du verpasst im Leben.
Sie haben am Anfang gesagt, Sie wollen Ihre Leserinnen und Leser zum Nachdenken bringen. Ja. Was ist das Ergebnis, wenn man dieses Buch gelesen hat? Was kann das Ergebnis dieses Nachdenkens sein?
Ich hoffe, dass das Ergebnis das ist, dass sich ein paar Menschen mehr besinnen. Also die Küche ist der wichtigste Platz im Haus, finde ich. Dort spielt sich sehr viel ab. Und dass diese Zeiten den Leuten auch wieder Spaß machen. Man muss jetzt nicht jeden Tag 2 Stunden in der Küche stehen, um 3 oder 2 Leute zu bekochen. Das reicht eine halbe Stunde. Selbst in meinen Ferien koche ich selber. Man kocht etwas für heute und macht gleichzeitig schon das meiste für morgen. Also wer wirklich kocht und nicht einmal nur am Samstag mit riesigem Aufwand und dann ist der Kühlschrank voll und keiner will mehr dran hinterher, weil es ja der Rest ist, sondern wer täglich kocht, wer jeden Tag sich mal in seiner Küche aufhält, wird auch irgendwann so ein Level kriegen, dass er sehr, sehr kritisch ist gegen das Zeug, was alles fertig rumliegt. Das ist meine Hoffnung.
Vom Einfachen das Beste. Sie haben auch ein paar schöne Rezepte drin, zum Beispiel Bratkartoffeln. Sie sagen, das ist die hohe Kunst.
Ganz einfache Rezepte. Wir haben es auch grundsätzlich in Schwarz-Weiß gemacht, weil Es gibt so viele Hochglanzkochbücher und die Rezepte sind so furchtbar kompliziert, dass eh keiner dran geht, sondern man weiß, dass man die ganzen Rezepte, die man gibt, kocht kaum einer nach, aber es gehört halt dazu. Ich koche auch nicht nach Rezepten. Ich gehe höchstens mal an alte Kochbücher oder an nicht ganz so alte und gucke mir die Fotos an und das ist für mich anregend. Da sehe ich ein Produkt und sage, ach, das könntest du auch mal wieder machen. Ich will ja den Leuten nicht Angst machen vorm Kochen. Ich möchte es ihnen erleichtern. Ich möchte, dass sie den Spaß haben und auch sehen, wenn man zu dritt in der Küche steht, macht, kocht was und isst und hinterher sind sie alle zufrieden und sagen, boah, das war aber lecker.
Es ist ja nicht von ungefähr, dass auch bei Partys die Küche immer der am bevölkertste Ort ist. Ja,
natürlich.
Ist, ne?
Deshalb ist das der wichtigste Ort.
Können sich das eigentlich auf Dauer leisten, dieses Leben?
Weiß ich nicht. Ich bin ja jetzt schon ein bisschen älter. Also die Energie ist immer noch da und macht Spaß. Ich hoffe, dass wir auch das schaffen, dass wir drum kommen finanziell damit, natürlich, weil wir müssen ja davon leben. Also wir haben jetzt nicht irgendeinen Konzern hinten dran und wir dürfen jetzt mal üben, wie die Zukunft aussehen soll. Nein, das macht Spaß und ich kann mir nicht vorstellen, gar nichts mehr zu machen. Ich könnte mir vorstellen, mal zwischendurch mal ab und zu eine Woche nichts zu tun.
Auch nicht zu kochen?
Nee, das glaube ich nicht. Also egal, wo ich bin, dann ich halte es zum Beispiel nie länger wie 3 Tage in einem Hotel aus.
Das heißt, wenn Sie irgendwo Urlaub machen, dann kochen Sie irgendwann
ich
auch?
Ich bin immer in der Wohnung, nie in einem Hotel. Und wenn ich bei Freunden bin oder so und dann irgendwie nach 2, 3 Tagen kaufe ich ein und koche.
Sind Sie glücklich?
Ich glaube schon, ja. Ich weiß nicht, wie es mal noch mehr glücklicher sein könnte. Ja, wenn mich niemand ärgert oder so, dann kann man noch glücklicher sein.
Also das Glück ist dann auch ein Zustand und nicht nur ein laufender Prozess.
Ich glaube schon, ja.
Franz Keller, vielen Dank für den Besuch hier im Doppelkopf in HR2 Kultur. Zum Schluss haben wir Musik von den Rolling Stones.
Ja.
Richtig handgemacht. Jumping Jack Flash ist was Älteres.
Ja, und so. Die Alten waren gut.
So aus den 68ern. Ja,
die sind zwar heute auch noch gut, die alten Kerle, aber die ganz Alten, die Anfänge.
Haben Sie denn zu der Zeit auch noch eine besondere Beziehung? Sie damals schon die Stones gehört? Oder?
Ja, die Musik hat natürlich, ich habe schon als kleiner Junge, da war ich noch nicht in der Schule, gab es einen jungen Mann, der hatte Ponys und der hatte die geniale Idee gehabt, die Rebflächen, die kleinen, zu pflegen. Und früher haben die Menschen selber die Pflüge gezogen bei uns, weil die kleinen Terrassen zu klein waren. Und der hatte die Idee gehabt und hat gesagt, hey, wir kaufen uns einen Pony, die Pflüge haben wir ja schon, da haben wir auch sonst Menschen vorne dranhängen. Und das war der Pony Hans. Und der hat damals schon, ich sag's jetzt mal salopp, wie es damals hieß, die Negermusik gehört. Also Elvis Presley, die ganzen Musik der Schwarzen und alles. Und der hatte so einen kleinen Telefon, so einen großen Radio und obendran so ein kleines Gerät von Telefon, wo man genau eine Single reinschieben konnte. Da war ich stundenlang und habe Musik gehört. Das hat mir mehr Spaß gemacht wie Kindergarten und Schule und weiß der Teufel alles zusammen. Musik ist ganz wichtig.
Musik ist ganz wichtig, Spaß ist auch ganz wichtig.
Ja,
und ein ausgewogenes Leben mit ganz viel Optimismus und positiven Gefühlen, denke ich auch. Und die kann man sich mit einfachen Dingen ranholen.
Zum Beispiel mit was Anständigem zu essen.
Das machen wir jetzt. Franz Keller, Dankeschön. Genau. Ein leidenschaftliches Plädoyer für eine ehrliche Küche und ein radikales Umdenken in der industriellen Nahrungsmittelproduktion. Das und viele Geschichten aus seinem Leben. Vom Einfachen das Beste heißt das Buch von Franz Keller. Essen ist Politik oder warum ich Bauer werden musste, um den perfekten Genuss zu finden. Erschienen im Frankfurter Westend Verlag. Mein Name ist Daniela Baumeister. Schönen Tag. Machen Sie es gut.